Nachwuchsschauspielerin und im letzten Jahr 1999 wurde sie ausgewählt, an der Akademie Solitude noch einmal etwas zu studieren. Das ist eine Möglichkeit nur für besonders Gute. Sie gehörte zu, ich glaube, 12 oder 13 Schauspielerinnen und Schauspielern, die dorthin durften. 1200 aus aller Welt hatten sich beworben. Sie ist da. Erik Werlin. Ja, kann man klatschen, ne? Aber warum nicht? Erik Werlin, ihr Mann, stammt aus Zürich. Er hat Schauspiel studiert an der Scuola Dimitri Teatro im Tessin und auch am Max-Reinhardt-Seminar. Ich habe Sie nicht gefragt, ich nehme an, da haben Sie sich dann wahrscheinlich auch kennengelernt. Seit 1984 arbeitet er als Schauspieler, als freier Schauspieler, als Radiosprecher und als Seminarlehrer für Stimme, Sprechen, Moderation und Schauspiel. Sein jüngstes Projekt ist das Markus-Evangelium als Solostück. Heute Abend sehen wir sie als Hans und Bertha in dem melodramatischen Stück Der Kampf mit den Keksen. Guten Appetit.
Oh, mein Frühstück.
Ach, wo sind meine Kekse? Meine Mohrenköpfe, Bertha? Bertha, ich weiß, du bist hier irgendwo und isst heimlich meine Kekse. Bertha, wo steckst du?
Kannst du mir verraten, was du da machst?
Ja, ich hab dich gesucht.
Unter den Küchentisch?
Na, ich kann meine Kekse nirgends mehr finden. Da war gestern Abend noch eine volle Packung.
Ja, ich bin sicher nicht scharf auf deine hochkalorienhaltigen, nährwertlosen, fetten, ungesunden Zuckerdinger. Und schon gar nicht unter dem Küchentisch.
Oh nein, nicht schon wieder.
Und außerdem habe ich deine Kekse in den Abfall geworfen.
In den Abfall?
Ja, ich finde, dass es höchste Zeit ist, dass wir unsere Ernährung umstellen. Ab sofort kein Fett, kein Zucker mehr. Ab heute wird diesem Luxuskörper nur noch wertvolle Nahrung zugeführt.
Ich brauche meine Freiheit. Ach, dieses Zeug, das hast du doch schon dutzendmal ausprobiert. Das war jedes Mal eine Belastung für unsere Ehe. Jedes Mal Krise.
Wieso?
Kein Fett, kein Zucker. Wir haben kaum deinen letzten Diätversuch überstanden. Das weißt du genau.
Also was soll das schon wieder heißen?
Jedes Mal, wenn du auf Diät gehst, wirst du launisch, neurotisch, selbstmordgefährdet. Nur weil du dich nicht daran halten kannst.
Ja, also das ist sehr... Das stimmt überhaupt nicht.
Klar, für 10 Minuten geht alles gut, voll Enthusiasmus. Und bei der ersten Hungerattacke verwandelst du dich in kurzer Zeit in eine Bestie. In ein unberechenbares Ungeheuer.
Das ist wirklich sehr motivierend, was du da deiner Ehefrau sagst, ja? Ich meine, ich habe gedacht, du freust dich, wenn ich dünn und attraktiv werde.
Schatz, du bist attraktiv.
Aber nicht dünn.
Habe ich nicht gesagt.
Na also Hans, bitte schau. Alles, worum ich dich bitte, ist, dass du mich ermutigst und unterstützt. Schau, ich weiß, dass ich meine früheren Diäten nie durchgehalten habe, aber diesmal wird alles anders. Du wirst sehen.
Okay, gut, ich werde dich ermutigen und unterstützen.
Ja.
Unter 2 Bedingungen.
Okay.
Erstens, ich darf trotzdem essen, was ich will. Und zweitens, keine Streitereien, wenn ich dich auf deine guten Vorsätze aufmerksam mache.
Okay, ja, du bist ja doch der beste Ehemann der Welt.
Wir werden sehen, was du in 10 Minuten sagst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss einfach frühstücken.
Ah, ich auch. Ich bin einfach hungern. Ja, bitte keine Angst. Ich habe mir auch was sehr Gutes gekauft. Ich habe fast die ganze Diätabteilung leer gekauft. Also, zum Frühstück nehmen wir einmal Sojasprossen. Okay. Und frisch gepressten Zitronensaft. So. Okay. Ja. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ja? Hm? Ja, das ist schmatzig.
Was hast du heute vor?
Also,
was isst?
Bitte, du sitzt hier vor mir und isst deine ganzen Sachen vor meinen Augen.
Ach. Heute Nachmittag ist Fußball. Ich werde den Nachmittag auf der Couch verbringen.
Ah ja? ein bisschen Bewegung würde deinem Luxuskörper sehr gut tun.
Ich habe eine sehr gute Kondition.
Ja, das stimmt. Für jemanden, der nur vom Fernseher rumsitzt, hast du eine sehr gute Kondition.
Bertha, es sind jetzt 2 Minuten und schon fängst du damit an.
Ja, womit?
Mit an mir herumzunörkeln.
Nur weil ich mich um deine Gesundheit kümmere?
Du kümmerst dich nicht um meine Gesundheit.
Oder selbstverständlich kümmere ich mich um deine Gesundheit. Hans, ich finde, wir müssen einfach beide gesundheitsbewusster werden, nicht nur ich.
Du meinst, weil du leidest, muss ich auch leiden?
Ja, warum nicht?
Ja, weil ich das nicht nötig habe.
Also weißt du, ich hasse es, wenn Menschen, die von Natur aus dünn sind, sich so überheblich benehmen.
Ich bin im Wohnzimmer. Bertha, du isst nicht meine Kekse weg.
Nein, ich esse nicht deine Kekse weg. Hans, bitte, ich habe dich gebeten, mich zu ermutigen und nicht mich zu verdächtigen, ja?
Ich wollte dich nur erinnern.
Ja, danke. Nein! Also, Inhaltsstoffe. Vanillecreme, Schokocreme, Mandelsplitter, Kokosraspe, Vollmilchschoko.
Das ist mir aber kurz darüber. Bertha, brauchst du meine Hilfe, Bertha? Bertha, ich komme und helfe dir, Bertha. Bertha? Bertha! Schatz! Was machst du denn da unten?
Ach, Hans, ich bin so ein Versager. Ich bin ein willenloser Versager. Das ist wirklich total recht. Ich glaube, ich kann meine Vorsätze nicht mal 10 Minuten einhalten. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will nicht mehr kämpfen. Am liebsten möchte ich sterben.
Ich glaube nicht, dass du abnimmst, wenn du stirbst.
Also halt den Mund, ja? Du hast ja keine Ahnung von den Kämpfen, die jemand durchstehen muss, der abnehmen will. Ja,
was soll ich tun?
Ja, mehr essen. Nein. Ich weiß nicht. Sport betreiben oder so.
Okay, gut, ich kann...
Aber nur weil du dünn bist, heißt noch lange nicht, dass du gesund bist.
Ich kann mit Joggen anfangen oder irgendwas.
Ja.
Gut, aber kann ich jetzt meine Kekse wieder haben?
Nein. Zuerst dein Fitnessprogramm.
Wie bitte?
Ja, kein Sport, keine Kekse. Wenn du joggen gehst, esse ich auch keine Kekse mehr.
Du meinst, ich muss joggen oder bekomme meine Kekse nicht
mehr? Ja, genau. Du gehst joggen und ich werde deine Kekse nicht essen. Du lümmelst vorm Fernseher rum und ich muss deine Kekse essen.
Du meinst, so werden wir dann... glücklich.
Ja, ich schon.
Och nein, so funktioniert das nicht.
Oh, nicht wirklich.
Hast du Lust auf einen Keks?
Ich hätte so gerne eins.
Och, wir brauchen einfach unsere Freiheit.
Nur lachend ertragen wir das Trauerspiel unseres Lebens, kann man da sagen. Nur lachend. Ich meine, man fängt es ja doch an zu philosophieren, wenn man das so sieht. Ganz offen gesagt, was hat die Frau mit den Keksen? Ne? Wo liegt das Problem? Und mal unter Männern gesagt, das Problem hatte die Frau, ne? Ja, ich meine... Ich sehe im Geiste meine Frau am Übertragungsort jetzt zittern, aber ich meine, man soll ja ehrlich sein, das wird von einem Pfarrer und Prediger ja erwartet. Ich meine, wenn meine Frau Gummibärchen sieht, überkommt sie ein unsäglicher Killerinstinkt, der mich
Da könnte man glatt Mitglied bei den Tierschützern werden. Ich bin dagegen ganz anders. Ich bin von Natur aus ein gründlicher Mensch, was man schon sieht, wenn irgendwo in der Nähe Erdnüsse stehen. Dann höre ich erst auf, wenn die alle Schalen leer sind. Ordnung muss sein. Wenn aufgeräumt wird, dann muss gründlich aufgeräumt werden. Unser jetziger Bundespräsident Johannes Rau hat ja mal vor einiger Zeit gesagt, dass das mit der Politik, ich sehe einen Politiker unter uns, mit der Politik wie mit den Erdnüssen sei. Man könnte erst aufhören, wenn die Schale leer wäre. Aber das ist, so hat jeder sein Problem. Ich gebe zu, es ist leicht zu lästern über Kekse, Gummibärchen, Erdnüsse. Die Sache ist nur so, dass Millionen Menschen kaputt gehen, weil sie halt nicht an Keksen oder Gummibärchen oder Erdnüssen ihre Freiheit austoben oder scheitern, sondern dass es dann am Alkohol ist, an Medikamenten, an Drogen, in Spielsucht, in Sexsucht. Wir haben das Verlangen, dass wir raus wollen in die Freiheit. Und raus in die Freiheit heißt eigentlich immer, ich möchte mir meine Wünsche erfüllen können. Nicht eingeschränkt sein, sondern meine Wünsche erfüllen können. Und dann endet man auf der Suche nach der Freiheit hinter Stacheldrahtzäunen und im Gefängnis. Das passiert im Großen und im Kleinen. Und das, was man eigentlich gerne hat, das wird plötzlich zum Zwang und macht einen kaputt. Man kommt nicht mehr raus wie hinter einer Gefängnismauer. Dabei möchte man so gerne wie dieser Paraglider grenzend überschreiten und frei schweben und wirklich das Leben so genießen. Hat das was damit zu tun, schwerelos in Freiheit zu schweben, dass Gott da ist? Manche denken, Gott ist der, der einem den Spaß verdirbt, der einen einschränkt. Und gerade da muss man raus, da muss man irgendwie raus. Dabei weiß der Flieger mit dem Paraglider ganz genau, dass der Genuss dieser Bewegung davon abhängt, dass er nicht frei ist. Er ist total abhängig von der Thermik. Er beachtet sehr genau, wie die Windströmungen sind. Wenn er das nicht tut, ist er tot. Er hängt ab von seinem Gerät, das er gut führt. Er weiß das ganz genau. So ist es im ganzen Leben. Die Grundlagen des Lebens sind Abhängigkeiten. Wir sind nicht beliebig frei, ob wir Sauerstoff atmen wollen oder nicht, ob wir Nahrungsmittel aufnehmen wollen oder nicht, ob wir etwas trinken. Das brauchen wir. Das ist eine Notwendigkeit. Und wenn wir diese Notwendigkeit nicht anerkennen, können wir uns nicht frei bewegen, können wir leben, nicht entfalten. Das heißt, verlässliche Bindungen sind absolut lebensnotwendig. Das weiß jeder, das weiß man mit dem Verstand. Freiheit ist nur möglich auf der Grundlage, dass ich verlässliche Bindungen habe, die dieses Leben garantieren, die diese Freiheit garantieren und schützen. Aber wir haben da so ein Misstrauen, dass alles, was uns bindet, was nicht beliebig frei wählbar ist, was man nicht tun oder lassen kann, dass das irgendwie uns in eine Zwangsjacke steckt, dass uns das eingrenzt und jede Einschränkung scheint uns klein zu machen. Und Freiheitssehnsucht ist die Sehnsucht, ich möchte groß sein. Und dann pumpt man sich auf. Ich bin der Größte. Und das ist ein Luftballon, heiße Luft drin. Und wenn man da eine brennende Zigarette dran hält, dann wird der ziemlich knautschig und flautschig und sieht ziemlich alt aus. Oder platzt. Aber das ist unser Leben, eine Sehnsucht. Ich muss wer sein. Ich möchte groß sein. Ich möchte unabhängig sein. Und was ist, wenn es platzt? Es bleibt diese Angst. Diese Angst, dass man ja weiß, dass dieses aufgepumpte Selbst möglicherweise nicht stabil ist. Und was macht man dann? Dann braucht es solche Schutzmechanismen. Man flieht. Wenn die Garantie der Freiheit nicht in verlässlichen, stabilen Bindungen, die uns tragen, zu finden ist, dann fliehen wir hinein in Lebenslügen, die uns vorlügen, dass wir stark sind. Das ist doch die Wirkung des Alkohols. Dass getrunken wird, sodass das Gefühl der Unsicherheit weg ist und der Angst und der Sorgen, die man nicht bewältigen kann, und das Gefühl, ich bin nichts, die Selbstverachtung. Und wenn der Spiegel eine gewisse Höhe hat, dann ist man plötzlich stark, dann fühlt man sich plötzlich groß. Das ist doch mit den Medikamenten, die anregen oder beruhigen, mit den Drogen, unsere Sehnsucht, ich will doch wer sein, ich will doch nicht klein gemacht werden. Aber man findet sich in einer Lebenssituation, wo man sich eigentlich dauernd klein gemacht fühlt, schlecht gemacht. Und meist ist es so, dass man sich selber am meisten schlecht macht. Und schlecht sieht. Und umso mehr das ist, umso mehr kommt man in den Teufelskreis hinein, dass man will ja raus aus dieser Einschränkung, man will ja Freiheit. Und dann kommt diese Zwänge. Wir suchen die Freiheit und geraten in Süchte, lauter Lebenslügen, so wie das in der Theaterszene auf unsägliche Weise dargestellt wurde. Verrückt, ist bizarr. Das ist die Wahrheit unseres Lebens. Was hilft eigentlich? Was hilft? Suchttherapeuten sagen, dass gutes Zureden und Wissen und Erkenntnis eigentlich nichts bewirkt. Das ist eine Sache, die einen schwermütig machen kann, auch bei so Abenden wie hier, wo wir über so Lebensfragen nachdenken und irgendwie im Sinne haben, es müsste sich was zum Besseren ändern lassen in unserem Leben und in unserer Welt. Und wenn man sich dann vorrechnen muss, dass aus Einsichten und Verstand eigentlich kaum etwas wird, dann kann man fast depressiv werden. Wie viel gute Erkenntnisse hat man doch gehabt und daraus Vorsätze gefasst? Man ist aus dem Gefängnis seiner Süchte nicht rausgekommen. Was hilft? Suchttherapeuten sagen, dass der Leidensdruck so groß sein muss, dass wirklich bis in die Gosse geht, dass alles kaputt geht, bis zum Schluss eine Bereitschaft wächst, Verantwortung dafür zu übernehmen, sich nicht mehr rauszulügen, nicht mehr anderen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, sondern dazu zu stehen, wer man ist und in welcher Situation man ist und dass diese Situation nur unter extremem Leidensdruck kommt und dass das der Anfang, die Voraussetzung für einen Heilungsprozess ist. Aber gut, dann mag das sein, dass man wünscht sich das ja nicht. Man denkt ja immer, und ich wünsche mir immer, dass Menschen, die stark sind, in guten Situationen sind, anfangen, über ihr Leben nachzudenken. Und immer wieder ist es das Gleiche, dass solange das alles relativ glatt geht, lässt man das so laufen und denkt, das ist schon okay. Und erst wenn es alles in Eimer geht, erst wenn alles zerbricht, fängt man an nachzudenken, über die Selbstverständlichkeiten, die nicht so selbstverständlich sind. Was hilft? Wenn ich zur Erkenntnis gekommen bin, dass ich etwas ändern sollte, dann brauche ich ja doch noch irgendwo eine Möglichkeit, einen Schutz für mein Leben, diese Garantie der Freiheit, auf der sie stehen kann. Tja, ich würde mich freuen, wenn viele Leszek Tschüss Worte aufnehmen könnten aus seinem ersten Lied, das er gesungen hat. Ach, ich habe mich gefreut, dass mein Freund Leszek hier jetzt dabei ist. Wir haben so manches in Polen miteinander gemacht, in seiner wunderbaren Arbeit, die dort geschieht. Und ich freue mich, dass er uns jetzt hier bei ProChrist unterstützt. Haben Sie das noch im Ohr? Haben Sie es mitgelesen? Bei uns konnte man ja die Übersetzung lesen. Überhöre nicht mein Stöhnen, mein Seufzen, der Schrei aus dem Psalmgebet, das Stöhnen des gequälten Menschen, der zu Gott ruft in der Sehnsucht, dass der ewige Gott einen festen Halt gibt, die Garantie der Freiheit, die verlässliche Bindung, die allein ermöglicht, dass meine Freiheit nicht im Gefängnis endet, in der Lebenslüge, im Selbstbetrug, in der Sucht. Aber vielleicht sagen Sie, na, ich bin nicht so weit. Das mit dem Beten, das leuchtet mir nicht so ein. Und ob das hilft? Und wir möchten unabhängig sein. Und der Gedanke daran, da brauche ich kein Prophet zu sein, um zu wissen, dass in vielen Köpfen das jetzt so ist, der Gedanke daran, dass man sich von Gott abhängig macht, das empfinden wir als eine Einschränkung unserer Freiheit und dann wiederum, dass wir fühlen uns klein gemacht, wir wollen groß sein. Deshalb möchte ich Ihnen die Geschichte von modernen Menschen erzählen. Sie finden sie in der Bibel. Sie können sie auch nachlesen zu Hause und ich bitte Sie darum, im Markus-Evangelium Kapitel 5 werden Sie sie finden. Die Bibel erzählt eine Geschichte, die spielt am See Genezareth am Fuße der Golanhöhen, auf die wir da sehen, so, die jetzt gerade politisch wieder sehr im Gespräch sind, in den Friedensgesprächen im Nahen Osten. Dort an den Golanhöhen liegt das Gebiet der Gerasener. Und Jesus war mit seinen Freunden unterwegs im Boot auf dem See. Es war so eine Art Kurzurlaub, sollte es werden. Er war so erschöpft, dass er etwas Distanz brauchte, etwas Ruhe. Und da fuhr er mit den Freunden über den See auf die andere Seite und dachte, da wäre Ruhe. Heute ist da Kibbutz Ein Gif, da kann man hervorragende einen Eiskaffee kriegen. Aber damals gab es das noch nicht. Das war eine einsame Gegend und er steigt dort aus. Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Als er und die Freunde aussteigen, da sehen sie, wie plötzlich ein Mann auf sie zuläuft. Die Bibel beschreibt diesen Mann. Niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Niemand konnte ihn bändigen. Ein moderner Mensch, der absolut die Freiheit wollte, der jede Bindung als Einschränkung seiner Selbstentfaltung ansah. Da hatten die Eltern sich verzweifelt bemüht, das ihn irgendwie zu erziehen. Sie konnten ihn nicht dirigieren, weder mit Strenge noch mit Liebe. Dann kamen die Sozialarbeiter und das Jugendamt und schließlich kam die Polizei und es heißt hier, niemand konnte ihn binden. Eine unglaubliche Kraft in diesem Mann, eine Leidenschaft der Emanzipation, aus der Hand anderer raus heißt das Wort Emanzipation. Ich will ich sein und nur ich. Und dann lebt er dieses Leben in totaler Selbstbestimmung auf dem Friedhof. Schlägt sich selbst, heißt es her. Er schlug sich selbst, Sadomaso. Und er lebt auf dem Friedhof ein Leben im offenen Grab. Nur dort kann man diese Bindungslosigkeit leben. Im offenen Grab. Damals war es nicht so ein Grab, wie Sie es gerade gesehen haben, so frisch ausgehoben, sondern in dieser Gegend baute man die Gräber in die Felsen hinein. Man musste sie rechtzeitig schlagen, Grabkammern und die Verstorbenen wurden dann dort beigesetzt. Und dort gab es in der Nähe der Stadt diesen Friedhof. Und in diesen Gräbern hauste dieser Mann. Ich fand das gespenstisch. Sein Leben in der totalen Bindungslosigkeit nur noch im offenen Grab möglich ist. Ich hatte einen guten Freund, er war ein guter Sänger und war Alkoholiker. Und er hat einmal ein Lied geschrieben über seine eigene Lebensgeschichte. Und dieses Lied hatte den Titel Leben im offenen Grab. Die Sehnsucht nach Freiheit, die endet im Gefängnis der Sucht, der Versklavung, der Abhängigkeit. Leben im offenen Grab. Dieser Mensch sieht Jesus kommen. Und Jesus wirkt auf ihn wie ein Magnet. Er wird angezogen. Er rennt auf ihn zu. Und das ist die Wahrheit über Jesus bis heute. Er ist ein Magnet für die Zerrissenen und Zerriebenen. Er zieht sie an. Und ich sage Ihnen, das ist mein größter Wunsch an diesem Abend. Was auch immer passieren mag und was Sie innerlich bewegen mag, dass Sie etwas spüren von dieser Anziehungskraft der Liebe dieses Jesus. In ihm ist Gott selbst Mensch geworden, die Liebe Gottes in Person. Und es ist merkwürdig, was hat man alles für Sprüche gemacht über Gott und über Jesus. Wie viel hämische Kommentare, wie viel ironische Bemerkungen habe ich in diesen Tagen und Wochen von Intellektuellen gehört. Weit erhoben darüber, über, dass man an Gott glaubt und wer Jesus ist und dass er ein Leben heilen und retten kann. Aber er ist und bleibt der Magnet für die Verlorenen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, hat Jesus gesagt, aber die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen, die Verlorenen zu suchen. Und wenn sie das spüren, dass sie das sind, dann sollen sie spüren, dass stärker als die Kraft der Zerstörung in ihnen die Kraft der Liebe Gottes ist, die magnetisch zieht. Dann stürzt dieser Mensch auf Jesus zu. Die Freunde von Jesus werden Angst bekommen haben. Der sah bedrohlich aus, nackt wie der war. Verwildert, wie der aussah. Das war überhaupt nicht gepflegt. Und dann diese Zerrissenheit. Total zerrissen. Das heißt, er warf sich vor Jesus hin. Die Körpersprache war eindeutig. Im Orient warf man sich einem Herrscher vor die Füße, um damit zu sagen, ich stehe dir völlig zur Verfügung. Er wirft sich vor Jesus hin, um zu sagen, damit mit seinem ganzen Leib, mit seinem geschundenen, von Sehnsucht gepeinigten Leib, ich stehe dir zur Verfügung, ich erwarte alle Hilfe von dir. Aber was sagt er? Was aus seinem Mund kommt, seine Worte sind ganz anders. Er sagt nicht, bitte hilf mir, sondern er sagt, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Das ist mir eine verrückte Geschichte, das geht doch nicht logisch auf. Was geht schon im Leben logisch auf? Das Leben ist überhaupt nicht logisch. Das ist die Wirklichkeit, die Zerrissenheit, dass zu beides zugleich in unserem Leben möglich ist, dass ein Mensch mit seinem ganzen Leben sich sehnt nach Hilfe, sich sehnt nach Gott, sich sehnt nach Jesus, der die menschgewordene Liebe Gottes ist. Und zugleich spürt er die Widerstände, die sagen, ich mag nicht beten, mit der Bibel kann ich nichts anfangen, ich hasse das Ganze, was da von Jesus gesagt wird. Das kann zu gleicher Zeit im gleichen Menschen stattfinden. Vielleicht kennen Sie das. Vielleicht sind jetzt Menschen, die heute Abend teilnehmen und zuhören, die sagen, das ist meine Lebenssituation. Ich möchte am liebsten weglaufen aus dieser Veranstaltung. Aber ich habe eine solche Sehnsucht. Kann man so zerrissen leben? Wie soll man das lösen? Wie soll man das lösen? Dieser Mann wirft sich mit seiner ganzen Widersprüchlichkeit, die er nicht lösen kann und die niemand von den Menschen, die mit ihm versucht haben zu leben, lösen konnte. Er wirft sich mit dieser ganzen Widersprüchlichkeit Jesus vor die Füße. Was anders sollen wir tun? Was anders sollen wir tun? Jesus sieht ihn da liegen und fragt ihn: Wie heißt du? Und wissen Sie, die Frage, wie heißt du, ist nicht die Frage nach dem Aufkleber. Bei uns ist oft Name nur so ein Etikett. Da steht drauf, aber man weiß nicht, was drin ist, ob das mit dem der Aufschrift übereinstimmt. Nein, nein, als Jesus fragt, wie heißt du, fragt er ihn: Wer bist du wirklich? Was ist dein innerstes Wesen? Und dann antwortet der Mensch etwas Merkwürdiges. Er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Meinung gibt es ja merkwürdige Namen. Und Eltern haben ja große Fantasie, ihre Kinder mit Namen zu beglücken. Aber würden Sie Ihren Sohn Legion nennen? Das ist eine militärische Bezeichnung für eine römische Einheit von 6.000 Soldaten. Ich meine, ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, meine Tochter Kompanie oder Division zu nennen. So hieß der wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das ist der. Der, der sich allein selbst bestimmen wollte, der keine Bindung akzeptierte, muss sagen, im innersten Wesen bin ich einer, der wie von einer feindlichen, mächtigen Armee besetzt ist. Legion, die dunklen Mächte der Dämonien, Satans, der Selbstzerstörung beherrschen mein Leben. Man lebt in der Lebenslüge, nur sich selbst zu bestimmen, und wird terrorisiert und zertreten von den dunklen Mächten der Zerstörung, die viel menschliches Antlitz haben: Habgier und Lüge und Rücksichtslosigkeit und Kälte und Selbstgerechtigkeit und Arroganz, aber die auch die Gestalt wirklichen Satanismus haben. Sie machen mich kaputt, ich werde nicht damit fertig. Da liegt er. Das ist Ehrlichkeit. Nichts mehr zu beschönigen, sondern so zerrissen und widersprüchlich, so unerklärlich, so abgrundtief, sich hinzuwerfen vor den einen, der helfen kann. Jesus. Jeshua heißt Hilfe im Hebräischen. Er ist die Hilfe Gottes in Person. Und dann spricht Jesus ein Machtwort. Er ist der Schöpfer der Welt. Er ist der Retter. In ihm ist Gott Mensch geworden. Und wenn er spricht, dann geschieht, was er sagt. Er schafft, was er sagt. So wird der Mann frei. Sehen Sie, das Problem unseres Lebens ist nicht die Meinung, die wir vertreten, oder die Weltanschauung, die religiösen Ansichten. Manche denken, es ginge uns in diesen Tagen darum, dass wir hier streiten um religiöse oder theologische Fragen oder Meinungen ändern wollen. Die Problematik unseres Lebens ist nicht eine Meinungsfrage, sondern ist die Machtfrage. Wer bestimmt unser Leben? Das ist die entscheidende Frage. Ob wir in der Illusion leben wollen, wir könnten uns selbst bestimmen. William Penn, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Nordamerika, hat den Satz gesagt: Die Menschen haben die Wahl, Gott zu gehorchen oder von Tyrannen beherrscht zu werden. Denn das ist die Wahrheit. Und als Jesus in das Leben dieses Mannes hinein sein Machtwort spricht, findet ein Leben Einheit, wird gesund. Er richtet ihn auf. Wie viel Zerstörungsenergie in diesem Mann steckte, wird dann mit einer kleinen Szene nebenbei, das heißt, so klein war die auch nicht, sie war ziemlich groß, deutlich, die etwas peinlich und unangenehm war. Jesus schickt die Dämonen aus diesem Menschen in eine in der Nähe weidende Schweineherde. Das war so die kommunale Schweineherde von Gadara.
die wurde dort gemeinsam gehütet und die stürzte sich dann den Abhang runter in den See Genezareth und ersoff. Dann kann man darüber streiten, ob das die beste Verwendung von Schweinesteaks ist, was man da alles hätte machen müssen, aber im jüdischen Volk sind Schweine unrein. Und deshalb hat sich damals unter den Gesichtspunkten keiner zunächst aufgeregt. Nachher haben sich die Leute schrecklich aufgeregt. Aber es wurde deutlich, welches Zerstörungspotenzial da drin war. Und es gab erstaunliche Folgen im Leben dieses Mannes. Die Schweinehirten flohen entsetzt, sagten in der Stadt, was passiert war. Für die war das das Schlimmste. 2000 Schweine sind weg. Ich meine, das ist ja auch keine Kleinigkeit. Also kam der Bürgermeister und alle Beamten und die Bevölkerung kam raus und wollten sehen, was da los ist. Nun wussten die ja, dass man seit Monaten nicht mehr in Ruhe auf den Friedhof gehen konnte, weil da dieser Typ hauste und mit Steinen schlug und schmiss und also gar nicht mehr die Gräber besuchen konnte. Hätten sich ja freuen können, dass bei der Nachricht einem Menschen ist geholfen worden. So in Sonntagsreden ist ja immer der Mensch an sich das Wichtigste und es gibt nichts Wichtigeres. Aber der konkrete Mensch ist dann doch wieder nicht so wichtig. Insofern geht es ihnen mehr um die 2000 Schweine, die abhanden gekommen sind, als um den einen, der in Ordnung ist. Von dem heißt es, dass er dort saß. Sie kamen, sehen ihn. Er saß da ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Also wenn Sie wissen wollen, was die Folge ist, wenn Jesus ein Leben unter die Regie bekommt und sein heilendes Machtwort spricht, dann kann man sagen, zwei Kennzeichen sind ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Ich finde es nicht das Schlechteste, was man gewinnen kann. Ich meine, würde unserer Gesellschaft enorm gut tun, hätten wir noch viel mehr Menschen mit klarem Verstand. Es gibt eine Menge Probleme zu lösen, die sich ohne klaren Verstand sehr schlecht lösen lassen. Also schon unter diesem sehr praktischen Gesichtspunkt würde es sich lohnen, dass wir mehr mit Jesus zu tun bekommen, auch im Interesse unseres gemeinsamen Lebens, auch in der politischen Szene. Also sie sehen ihn da und es heißt, sie fürchteten sich, sie entsetzten sich, als sie sagten, ich meine, die hätten sich doch freuen können, eigentlich hätte man sagen können, ist doch toll. Was haben wir uns bemüht? Die Polizei hat sich bemüht, die Sozialarbeiter, die Lehrer, die Eltern, keiner hat diesen Knaben hingekriegt. Endlich ist er im Lot. Es heißt, sie fürchteten sich. Sie können die Heilung dieses Menschen gar nicht würdigen. Und dann passiert etwas, was einen unendlich traurig macht. Die Honoratioren der Stadt, ich hoffe, dass das in Bremen nie passiert. Und auch in Warschau nicht, und auch in Budapest und Wien und Zürich und Genf und Paris und Lyon. Und wo sie uns zuhören und zuschauen und mitdenken. Ich wünsche Ihnen, dass das in Ihren Orten und Ihren Städten nicht passiert, was hier passierte. Der Bürgermeister der Stadt macht ein paar höfliche Worte, weil man weiß ja nie, er war ein gut erzogener Mann. Und bittet Jesus zu gehen. Sie baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und was noch schrecklicher ist, Jesus geht. Er zwingt sich niemandem auf. Die beste Form, Jesus abzulehnen und die wirkungsvollste Form, ist immer noch, ihn mit höflichen Komplimenten wegzuschicken. Ohne ein böses Wort. Das nennt man in Europa Christentum. Ich habe selten einen gehört, der gegen Jesus ist. Ist mir ganz unbekannt. Sie reden alle voller Komplimente über Jesus. Aber das ist wie, wenn man ihn zum Frühstücksdirektor befördert. Wenn man einen loswerden will in irgendeinem Unternehmen und nicht rausschmeißen kann, Dann wird er befördert auf eine Position der Bedeutungslosigkeit, kriegt vielleicht auch noch 1000 Mark mehr, aber hat nichts mehr zu sagen. Mir kommt es vor, dass in Europa der Umgang mit Jesus sich so darstellt. Voller Sonntagsreden und Komplimente, voller schöner Worte erklären wir, dass wir nicht möchten, dass Jesus sich einmischt in unsere Lebensverhältnisse. Weder in unsere Politik, noch in unsere Wirtschaft, noch in unsere Ehefragen, noch in unsere Beziehungen, noch in unsere Wirtschaft. Schon gar nicht in die persönlichen Geldangelegenheiten. Er möchte bitte gehen. Nicht, dass wir gegen ihn sind. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Wie oft bin ich in diesen Tagen gefragt, was ist das eigentlich für eine Sekte? Was macht ihr denn da bei ProChrist? Nun muss ich mich ja nicht rechtfertigen und komme mir mal albern vor, dass ich dann sage, ich bin Pfarrer der evangelischen Kirche, als ob das irgendetwas sagte. Warum muss man eigentlich sich in Deutschland rechtfertigen dafür? Die Leute lassen sich taufen und konfirmieren, gehen zur Kommunion, lassen sich christlich trauen, lassen sich christlich beerdigen, immer weniger auch. Es gibt auch andere Optionen, selbstverständlich. Aber wenn einer mit Jesus in Berührung kommt und erfährt, dass der ein Machtwort spricht und ein Leben verändert wird und wirklich das in der Praxis des Lebens deutlich wird und ein Mensch anfängt, nach Gottes Willen zu fragen, die Bibel zu lesen, zu fragen, wer der Schöpfer ist und was er will und was er für Verantwortung hat für andere Menschen. Dann werden die Leute nervös ringsrum. Und deshalb tun sich ja viele von uns so schwer. Gegen bessere Erkenntnis tun sie sich schwer, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Da kommt die Zerrissenheit. Irgendwo ist die Sehnsucht. Es müsste neu werden. Aber man weiß ja, was die Kollegen und Kolleginnen sagen, was man so sagt darüber, wenn einer plötzlich anfängt, mit Jesus zu leben, die Bibel zu lesen. Dann ist er wahrscheinlich krank oder fanatisch oder sektiererisch oder fundamentalistisch oder irgend so was Schmutziges. Ist er dann ganz bestimmt. So, das ist die Wirklichkeit, die ist nicht besonders neu, die lese ich im Neuen Testament. Er wird ein Mensch durch Jesus zurechtgebracht. Und die High Nobiety der Stadt komplimentiert Jesus weg. Bitte verlasse unsere Gegend. Und er geht. Sind Sie sicher, dass das in Europa nicht passieren könnte? Meinen Sie wirklich, Gott wäre auf uns angewiesen? Nach allem, was wir gehabt haben, von ihm gehört haben, an Güte empfangen haben und wie wir uns leisten, mit ihm umzugehen und miteinander? Ich finde, das Einzige, was wirklich gerechtfertigt wäre, ist, wenn Gott die Hand abzieht und sagt, mach doch, ohne mich, das ist die Hölle. Die Hölle ist, wenn Gott schweigt. Wenn wir tun müssen, was wir tun wollen, und Gott schweigt. Das ist das Leben im offenen Grab. Und es wird die Trennung von Gott in Ewigkeit. Weil er kein Popanz ist, sondern der heilige, ewige Gott, vor dessen Angesicht wir alle erscheinen werden und er wird uns richten. Jesus geht und der Geheilte wendet sich an ihn und sagt, darf ich bei dir bleiben? Und Jesus sagt, nein, fahr nicht mit uns, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen die große Wohltat, die dir der Herr getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und dann heißt es von dem Mann, und er ging hin und fing an, in der Dekapolis, so war diese Stadt, man kann die Ausgrabungen dieser wunderbaren Stadt im Ostjordanland bis heute noch sehen. Er fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und alle verwunderten sich. Sehen Sie, Heilung ist kein Selbstzweck. Da wird jemand frei von dem Wahn, dass er sein eigener Boss wäre, frei von den ihn terrorisierenden und zerstörenden Mächten Und jetzt kommt sein Leben in Freiheit zur Entfaltung, und zwar nicht auf Kosten der anderen, sondern zu ihrem Wohl, als Hilfe für die anderen. Er erzählt anderen, was er für Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, was Jesus ihm Gutes getan hat, damit sie selber auf den Geschmack kommen. Das Weitersagen hat doch nur diesen einen Zweck. Der wollte doch nicht irgendeine Organisation gründen. Es geht uns doch in diesen Tagen nicht darum, dass wir irgendwelchen Organisationen, irgendwelchen zahlungskräftigen Mitglieder zuführen. Es geht doch darum, dass Menschen davon hören, dass dieser Jesus wirklich die Kraft hat, mit seinem Wort zu heilen, Zerrissenheiten zusammenzubringen, uns mit Gott zu versöhnen, dass wir ihn als Vater anreden dürfen, dass wir eine Garantie für unser Leben bekommen, ein tragendes Fundament, auf dem sich unser Leben in Freiheit entfalten kann. Denken Sie noch einmal an den Anfang. Freiheit kann nur gelebt werden, wenn sie auf der Grundlage von garantiertem Schutz lebt. Wir können sonst nicht frei sein. So wie wir atmen müssen, uns ernähren müssen, trinken müssen, um uns frei bewegen zu können, so brauchen wir die Gemeinschaft mit dem Schöpfer, um unser Leben in allem Reichtum schöpferisch entfalten zu können. Und zwar nicht zu Lasten der anderen und auf Kosten der anderen, sondern zur Hilfe und Ermutigung, zur Unterstützung und zur Stärkung für andere. Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn ich ihnen Appetit gemacht hätte, Sehnsucht nach Jesus. Ich habe so dafür gebetet, dass alles das, was wir sind in diesen Tagen hier, etwas wenigstens von der magnetischen Kraft der Liebe des gekreuzigten und auferstandenen Jesus spürbar macht. Dass sie hierher kommen und gegen alles, was so über uns gesagt wird, hier spüren, es geht nicht um uns selbst. Wir möchten, dass sie auf Jesus schauen, sich ihm nähern, mit einem zögernden Gebet oder mit der ganzen Zerrissenheit. Manchmal ist das furchterregend, wie in dieser Szene, wie der da auf Jesus zukommt, sich hinschmeißt in seinem ganzen Elend, um zu erfahren, dass Jesus ihn aufrichtet und heilt. Herr, Gott ist da, in Jesus ist er da. Und jetzt geht es wirklich darum, dass wir herausfinden, ob es stimmt. Kann man das herausfinden? Ich möchte Ihnen heute Abend helfen dazu, das ganz konkret und praktisch zu machen. Die Voraussetzungen, finde ich, sind gut. Unser Heißhunger nach Freiheit ist so stark wie damals. Jesus hat das gleiche Interesse an uns. Die magnetische Kraft seiner Liebe erreicht uns und gilt uns heute wie damals. Diese Wahrheit von Jesus heilt immer noch die Lebenslügen und befreit uns und macht uns zu Menschen, die den aufrechten Gang gehen können. Und es geht nach wie vor nicht um Meinungsfragen, sondern es geht um die Machtfrage. Und was wir brauchen, ist, dass wir in unser Leben hinein, jeder für sich persönlich, dieses befreiende Machtwort von Jesus erfährt. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist frei. Und du darfst zu mir gehören, dem ewigen Gott, dem Schöpfer, der dein Leben nicht klein macht, sondern es zur Größe entfaltet, in aller Schönheit heilt. Wir sehen hier das Zeichen des Fisches. Wissen Sie, dass die ersten Christen haben in Rom an Wände, Graffiti würden wir heute sagen, damals haben sie es eingeritzt, deshalb hat man es noch entdeckt, haben sie als Erkennungszeichen das Fischzeichen gemacht. Nun hat das nichts zu tun mit Fisch 2000, der großen Messe, die hier morgen in Bremen beginnt, sondern Ichthys, der griechische Ausdruck für Fisch, ist diese Buchstaben, das I und das CH, das TH und das Y und das S, sind die Abkürzungen für Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter, in Griechisch. Diese fünf Worte, Anfangsbuchstaben, ergeben in der griechischen Sprache aneinandergefügt das Wort Ichthys. Und deshalb haben die, viele Christen haben das heute wieder aufgenommen, sie finden das an Autos und wer weiß wo. Aber das ist ein ganz altes Erkennungszeichen der Christen in der ersten, interessanterweise, noch bevor das Kreuz das Erkennungszeichen der Christen wurde, das passierte erst in späteren Jahrhunderten, war dieses Fischsymbol ein Erkennungszeichen der Christen. Und es war wie ein Bekenntnis. Sie sagten, ja, das ist unser Leben. Wir haben erkannt, Jesus Christus ist Gottes Sohn, er ist die Schlüsselfigur Gottes. Er ist der, dem Gott alles anvertraut hat und der die ganze Vollmacht, die Kraft des Schöpfers hat. Und er ist der Retter. Retter ist ein herber Ausdruck, da geht es um Tod und Leben. Da wird nicht nur um ein bisschen Hilfe und ein bisschen Verschönerung oder Veränderung, sondern Rettung aus dem Tod und aus dem Verlorensein. Sonst gebraucht man den Ausdruck Rettung ja nicht, wenn es nicht ums Ganze geht. Und dann sagten sie, das ist es, Jesus ist die Schlüsselfigur Gottes, der Sohn Gottes. Er ist der Rettung, der Retter meines Lebens. Ihm verdanke ich mein Leben und zu ihm will ich gehören und ihm will ich folgen und ihn will ich fragen und er verbindet uns. Und wenn man dieses Zeichen sah, dann wussten sie, hier sind noch andere, die das Gleiche erfahren haben und die auch sagen, ich gehöre zu ihm, du sollst das wissen, ich bekenne mich zu ihm. Und deshalb lade ich sie heute Abend ein, Kontakt zu machen mit Jesus. Wir haben einen Treffpunkt. Heute Abend ist es das Zeichen des Fisches. Ichthys, Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Und wenn Sie sagen wollen, ich habe diese Einladung verstanden, ich habe die Liebe Gottes gespürt, ich möchte kommen mit der ganzen Zerrissenheit meines Lebens, mit den Widersprüchen, mit den Abhängigkeiten, mit denen ich nicht fertig werde, mit der Lebenslüge, in der ich lebe und aus der ich nicht rauskomme. Ich komme. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber ich will diesen Jesus kennenlernen und mit ihm leben. Dann bitte ich Sie, kommen Sie. Und ich bitte Sie deutlich, auch äußere Schritte zu tun, weil, das sage ich Ihnen klipp und klar, in der Regel alles, was nur geheim in unseren Herzen als Gefühlen und Gedanken ist, bleibt wie in unserem Theaterstück am Anfang so grandios lächerlich gemacht, bleibt ein ohnmächtiger Vorsatz, aus dem nichts wird. Deshalb möchte ich eine kleine Hilfe geben und Sie ermutigen, das anzunehmen. Dass Sie aufstehen von Ihren Plätzen, wenn Sie diese Einladung annehmen möchten und nach vorne kommen, hierhin. Das Fischzeichen ist unser Treffpunkt. Und wenn Sie hierher kommen, sagen Sie damit, ich habe die Einladung gehört und ich möchte ihr folgen. Jesus soll der Retter meines Lebens sein. Er ist der Sohn Gottes, der Herr aller Herren. Er ist der Schöpfer und in seine Hände soll mein Leben kommen. Ich erwarte von ihm das befreiende Wort. Also mich frei macht von allen satanischen Mächten, mich frei macht von meiner Sünde, sie mir vergibt. Und wir wollen das aussprechen, um Vergebung bitten, bekennen und sagen, du sollst der Herr sein, du sollst mein Leben bestimmen. Und ich möchte es lernen, deinen Willen zu tun und ihm danken, dass er uns annimmt. Ich möchte Ihnen, wenn Sie nach vorne gekommen sind, dieses einfache Gebet anbieten. Ich werde es Ihnen Satz für Satz vorsprechen. Und werde Sie einladen, jeden Satz laut als Ihr persönliches, ehrliches Gebet nachzusprechen. Das ist Kontakt. Dürfen Sie erfahren und in Anspruch nehmen, dass Jesus Ihr Leben neu ordnet, Sie mit Gott verbindet und Sie in eine neue Freiheit stellt. Wenn Sie diese Einladung hören wollen, dann kommen Sie. Kommen Sie jetzt und stehen Sie von Ihren Plätzen auf. Die Nachbarn werden Sie gerne durchlassen. Wir werden, während Sie kommen, ein Lied hören vom Chor, ein Gebet. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ach, dieses Gebet ist so wahr. Deshalb bitte wünsche ich mir, dass der Chor es Ihnen ins Herz singen kann, sodass es ein Echo findet und Sie es selber beten, aufnehmen. Während der Chor singt, stehen Sie auf und kommen Sie nach vorne. Es werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorkommen. Die werden Ihnen nachher zum Gespräch zur Verfügung stehen, wenn Sie das möchten. Auch die, die nicht Deutsch sprechen, sind herzlich eingeladen. Sie werden hier Mitarbeiter treffen, die ihre Sprache sprechen, sodass sie sich angenommen fühlen. Kommen Sie, Treffpunkt ist der Fisch, das Bekenntnis zu Jesus. Und an den Übertragungsorten werden Ihnen die Leiter der Versammlung jetzt sagen, wo Sie hinkommen können. Ja, fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen als Zuschauer. Wir sind verbunden durch den einen lebendigen Jesus, der zu Ihnen spricht. Und Sie haben die Möglichkeit, Sie mögen 50 Leute sein oder 100 oder wie viel auch immer. Stehen Sie auf, wenn Gott zu Ihnen gesprochen hat, wenn Sie das gespürt haben in Ihrem Gewissen und wenn Sie einen Wunsch haben zu sagen, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte ihm folgen, er soll mein Leben berühren und heilen. Sie sind so kostbar.
Wir haben keinen Fisch hier vorne, dafür ein Kreuz aus Licht als Zeichen der Liebe Gottes, das auch heute Abend für uns leuchtet. Wir möchten das auch hier tun und Ihnen anbieten, diese Hilfe zum Einstieg. Das ist ein kleiner Anfang. Ein Anfang zu einem Leben in Freiheit, zu einem neuen Leben. Es mag sein, dass Sie vielleicht sich gar nicht sicher sind, ob Sie das möchten. Vielleicht aber ist auch der Wunsch da und die tiefe Sehnsucht. Eigentlich möchte ich das sehr gern. Das ist das, wonach ich mich eigentlich sehne. Ich möchte Sie bitten, dass wir miteinander jetzt aufstehen. Und dasselbe wird jetzt Ulrich Parzani dort auch in Bremen tun. Während der Chor dieses Lied singt, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Lassen Sie uns aufstehen miteinander. Das ist ein Angebot. Dieses Angebot kann man abnehmen, annehmen oder dran vorübergehen. Ich lade Sie ein. Es sind Mitarbeiter hier vorne, die für Sie auch zur Verfügung stehen zum Gespräch. Aber ich lade Sie jetzt ein, dieses Gebet in der Stille mitzusprechen, wenn Sie es zu Ihrem eigenen machen wollen, als einen kleinen Anfang, wie ein Schlüssel zu einem neuen großen Schritt. Ich werde Ihnen dieses Gebet Satz für Satz vorsprechen und Sie dürfen, wenn Sie es möchten, es in der Stille mitsprechen. Jesus, ich habe deine Einladung gehört. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Von heute an will ich dir mit allem, was ich bin und habe, gehören. Danke, dass du mich annimmst als dein Kind. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Amen.